SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Lukas Meyer-Blankenburg. Willkommen zum Lesenswert-Magazin, eine Sendung ganz im Zeichen großer Persönlichkeiten. David Bowie, Ikone der Popmusik, gezeichnet in einer neuen Comic-Biografie vom Meister der Popart Michael Aured, unser Buch der Woche. Der Herr der Schrauben, Milliardär und Unternehmer Reinhold Würth, porträtiert von Helge Timmerberg. Paul Celan, einer der wichtigsten deutschsprachigen Dichter des 20. Jahrhunderts. Nächste Woche ist sein 50. Todestag. Wir schauen auf aktuelle Neuerscheinungen rund ums Jubiläum. Und die Musik in dieser Sendung kommt von Celeste, eine britische Singer-Songwriterin, 25 Jahre alt, vor kurzem mit dem berühmten Brit Award ausgezeichnet, in der Kategorie Rising Star. I need a driver, someone to take me home. And I need a shoulder to lay my head upon. And I need some guidance, I won't do this on my own. Just want my head to listen, it's been spinning for far too long. Lost in a city, I feel I belong in. I don't feel like a stranger anymore. My face is not the only one I know. Feels such a strange hope taking over. And it's all I need. Lost on this feeling. And it's all I need.
Your cool, I've been waiting in the winter time. Drop top falls and springs back in the summertime. My crystal ball, I see everything creeping. See you leaving. Cartier wedding rings and dinner in the evening. Fighting over oysters, picture perfect, so deceiving. I'm still the lost boy I used to be dreaming. Hit the vending machine in the courtyard. Racks in your sports bra, room service cleaning. Eyes bleeding, sun creeping through the drapes. Crushed buds on the mountaintop, diving in the lake. Love ended with the summer. Funny how we turn a beamer to a bummer anyway, ey.
Vor 50 Jahren starb Paul Celan, einer der wichtigsten deutschsprachigen Dichter der Nachkriegszeit. Die Todesfuge ist vermutlich sein berühmtester Text, ein Gedicht, das viele von Ihnen möglicherweise noch aus dem Deutschunterricht kennen. Geschrieben hat Paul Celan das Gedicht kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. So richtig bekannt wurde es dann in Deutschland aber erst ein paar Jahre später, 1952, in dem Band Mohn und Gedächtnis veröffentlicht und von Paul Celan dann auf einem Treffen der Gruppe 47 vorgelesen. So klang das, wenn der Autor selbst die Todesfuge vorlas. Wir hören mal in den Anfang rein, eine Aufnahme für den Hörverlag München von 1958.
Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete.
Die Todesfuge gilt als das prägende Gedicht über den Massenmord an den Juden, ist heute eines der am meisten übersetzten deutschsprachigen Gedichte weltweit. Anlass für das vom Titel her vielleicht originellste Buch zum Celan-Jubiläum dieses Jahr, der Suhrkamp-Chef und Literaturwissenschaftler Thomas Spahr, der hat eine Biografie geschrieben. Nein, keine über Celan, sondern eine über die Todesfuge. Biografie eines Gedichts heißt es. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Frank Hertwig, Leiter der SWR 2 Literaturredaktion. Gleich erstmal die nächstliegende Frage, Frank. Biografie eines Gedichts, das klingt erstmal originell, könnte aber auch heißen 300 Seiten fein ziselierte philologische Exegese, jedes Wort dreimal abgeklopft. Ist es das, was die Leser erwartet?
Nein, das ist nicht, was die Leser erwartet. Also Biografie eines Gedichts beschreibt schon sehr gut, was Thomas Spahr macht. Er erzählt die Geschichte der Todesfuge, aber er erzählt natürlich auch die Geschichte von Paul Celan mit der Todesfuge. Also wir bekommen gleich zum Anfang, das finde ich fast die stärksten Kapitel, die Jugend von Paul Celan erzählt. Wir kriegen Czernowitz erzählt, den Herkunftsort, den Geburtsort von Paul Celan. Wir erfahren von dem schlimmen Schicksal seiner Eltern, die in einem Arbeitslager umgekommen sind. Er hat mit Glück überlebt. Und dann kommen eigentlich die ersten Überlegungen zu den Quellen zur Todesfuge. Also die Todesfuge ist, man weiß es nicht genau, 44, 45 geschrieben. Es gibt einen Bezugspunkt, das ist eine Quelle aus einer sowjetischen Zeitschrift, die heißt Istvestia. Und die bringt zum ersten Mal diesen Zusammenhang hervor, nämlich zwischen Tod und Musik, nämlich dass in Konzentrationslagern, dass in Arbeitslagern, dass in Ghettos Musik gespielt wurden zu Verbrechen. Und das ist ein Stück weit der Schlüssel. Und es ist eigentlich, das könnte man meinen, das ist eine eher uninteressante Geschichte oder so viele kleine Feinheiten. Aber diese Entstehungsgeschichte ist für Paul Celan sehr, sehr fundamental, weil es später eben Plagiatsvorwürfe gab gegenüber dem Gedicht, gegenüber der Celan-Lyrik. Und da war es immer sehr wichtig, wann sind diese Texte geschrieben. Dieses berühmte Schwarze Milch, das wir erkennen, ist zum Beispiel von Rosa Ausländer zum ersten Mal benutzt worden, 1925, das war nie ein Plagiat, sondern das war ein Zitat. Aber es gibt Gedichte von einem Jugendfreund von ihm, das heißt er, das ist schon sehr ähnlich zur Todesfuge. Und da war es natürlich fundamental wichtig zu wissen, wann so ein Text entstanden ist.
Die schwarze Milch hast du angesprochen, das ist so ein Begriff, der hängen bleibt. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Also es gibt diese Zeilen, diese berühmten Schlagworte, die vermutlich sogar diejenigen kennen, die das Gedicht noch nie wirklich gelesen haben. Der Text selbst von der Todesfuge gilt auch als nicht sonderlich leicht, wie viele der Gedichte von Celan. Ist es denn trotzdem so, dass du nach der Lektüre das Gefühl hattest, ja, ich verstehe auch das Gedicht und nicht nur die Biografie besser?
Da bringt, muss ich sagen, Thomas Spahr eher weniger. Also ich hätte mir vielleicht auch für dieses Jubiläumsjahr, wir feiern im November ja noch den 100. Geburtstag von Paul Celan, jetzt den 50. Todestag, da hätte ich mir vielleicht doch eine kommentierte Ausgabe auch mal zur Todesfuge gewünscht. Es sind ja sehr, sehr viele Anspielungen drin. Es gibt Verweise auf Johann Sebastian Bach, nicht nur die Kunst der Fuge als musikalisches Handwerk, sondern auch aus den Passionen. Es gibt Verweise auf Heinrich Heine. Es gibt Verweise auf die Bibel, logischerweise aufs Alte Testament, die Klagelieder des Jeremias, auf das Hohelied. Es gibt noch verschiedene andere Hinweise. Und da hätte ich mir schon mal eine Ausgabe gewünscht, die einfach diese Hinweise alles sammelt, um von dort aus zur Analyse zu kommen. Das fände ich schon ganz spannend. Weil man weiß ja, Todesfuge ist ja nicht der erste Titel gewesen, sondern das war Todestango interessanterweise. Und wir haben ja vorhin das Stück gehört. Und wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dann spürt man, dass hier zwei Perspektiven miteinander in Beziehung gebracht werden. Also schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich abends und mittags und morgens, wir trinken und trinken. Das ist eher so die Litanei und dann kommt der Mann, ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen. Das ist eine sehr, sehr aggressive Darstellung und ich glaube, durch die Fuge hat er versucht, diese zwei Perspektiven zusammenzubringen. Also in der Deutung wäre schon noch was möglich gewesen in diesem Jubiläumsjahr.
Da bleibt es nur bei Verweisen oder Hinweisen von Spahr. Jetzt lass uns nochmal auf die Rezeptionsgeschichte dieses Gedichts schauen. Die ist ja auch für sich genommen schon ziemlich interessant. Paul Celan hat selbst gerade in Deutschland in den 50er Jahren viel Spott und Häme einstecken müssen für seine Art vorzutragen, aber auch für den Inhalt. Er müsste sich anhören, unter anderem Zitat, er betreibe Auschwitz-Kitsch. Also das ist wirklich ein harter Vorwurf. Welche Rolle spielt denn für Thomas Spahr in seinem Buch die Rezeptionsgeschichte der Todesfuge?
Also die ist extrem wichtig und da sammelt er, glaube ich, auch alle wichtigen Punkte oder entscheidenden Punkte zusammen. Du hast jetzt angesprochen, Niendorf 1952, es war die Gruppe 47. Er wurde eingeladen auf Drängen von Ingeborg Bachmann, die damals nicht mehr seine Geliebte war, aber Schriftstellerkollegin. Und die hat Hans-Werner Richter dazu gebracht, Paul Celan einzuladen.
Und auch dann zum ersten Mal dann nach Deutschland gekommen.
Zum ersten Mal und auch zum ersten Mal die Todesfuge gelesen. Und Helmut Böttiger, der große Spezialist der Gruppe 47, hat es, glaube ich, noch mehr entschlüsselt jetzt als Thomas Spahr. Es war wohl so, also es gab diese Kritik an ihm. Es gab Hans-Werner Richter, der sich hat hinreißen lassen. Es wäre Goebbels-Sound, was natürlich unglaublich ist, gegenüber dem Holocaust-Überlebenden sowas anzubringen. Da gab es schon Verwerfungen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, bei der Abstimmung war er auf Platz 3 für den Preis der Gruppe 47. Er hat 6 Stimmen bekommen, immerhin. Und er hat damals auch seine ersten Verträge bekommen. Die ersten Buchverträge sind dadurch entstanden. Also er wurde auch bekannt eben auch mit dieser Lesung und dieser Geschichte mit dem Auschwitz-Kitsch. Die kam dann erst später. Also erst hat sich dieses Gedicht, das interessanterweise Hans Egon Holthusen hat dieses Gedicht bekannt gemacht in Deutschland. Holthusen, verrückterweise SSler der ersten Stunde, Parteimitglied, nach dem Krieg dann Literaturkritiker und ziselierender Lyriker. Also es ist für sehr viel möglich gewesen, hat aber die Qualität und die Bedeutung dieses Gedichtes sofort erkannt und hat aber, wenn ich mal so sagen will, eine Rezeptionsschablone geliefert. Aha, das Gedicht beschreibt die Wirklichkeit, aber auf der anderen Seite poetisiert es die Wirklichkeit. Und diese Poetisierungsseite wurde dann später eben auch in Kritik umgewandelt, was Celan extrem getroffen hat. Er hat sich ein Stück weit immer von diesem Gedicht dann auch distanziert. Es sei lesebuchreif gedroschen, hat er mal gesagt. Aber es war natürlich ein unglaublich wichtiges Gedicht, das auch mich in der Schule klarerweise wir mussten uns mit diesem Gedicht und wollten uns mit diesem Gedicht auseinandersetzen. Also in der Rezeptionsgeschichte, finde ich, bringt der Thomas Spahr einfach die wichtigen Elemente und auch die Kritiken, die verschiedenen Seiten, die eben auch Celan, man muss sagen, irgendwie sehr belastet haben, gerade die Kritik, weil er psychisch sehr labil war und hinter dieser Kritik natürlich auch immer Antisemitismus vermutet hat.
Unterm Strich, wie fällt dein Fazit zu Thomas Spahr aus?
Unterm Strich würde ich sagen, es hat ein bisschen Probleme, es ist sehr kleinteilig, ich fand den Anfang sehr, sehr gut, aber es ist nicht hundertprozentig durchgearbeitet. Es sind in Briefen von Ingeborg Bachmann und in Gedichten von in der berühmten Engführung sind Fehler drin, also Druckfehler, das ist schon das eine. Und bei vielen Elementen, bei vielen Stücken, Szenen merkt man einfach, sie sind, man denkt eigentlich, jetzt geht es erst los und dann sind sie schon fertig. Beginnt man in einem, wird was wiederholt ohne Verweis auf was Früheres. Also richtig durchgearbeitet kommt mir das Buch ehrlich gesagt nicht.
Hätte man vielleicht noch bis zum 100. Geburtstag warten sollen. Thomas Spahr, die Todesfuge, Biografie eines Gedichts, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt. Danke dir, Frank, für den Moment. Wir sprechen so in circa 10 Minuten noch einmal miteinander. Jetzt aber erstmal Musik. Sie hören SWR 2 lesenswert. Hier ist Celeste mit Kokoblatt. Still cold. I'm up late, but these nights don't faze me. These red lights tie back, I'm leaning. No sleep, don't touch me while I'm scheming. Feel me. Paul Celan galt als schwieriger Charakter, ein Dichter, der sehr gerne Recht hatte, seinen Gesprächspartnern manchmal sogar regelrecht Angst machte und unberechenbar war. Mit ihm zusammenzuarbeiten war also alles andere als leicht. Klaus Reichert, Celans Lektor bei Suhrkamp, war einer der wenigen, denen der Dichter vertraute und dem er hin und wieder trotzdem das Leben schwer machte. Vor allem dann, wenn der Lektor Klappentexte zu Gedichten schreiben sollte, die er selbst kaum verstand. An diese und andere Erlebnisse mit Paul Celan erinnert sich Klaus Reichert in seinem aktuellen Buch und jetzt im Beitrag von Ann Rief.
Nur wenige Literaturwissenschaftler können Paul Celans Gedichte auflösen. Sie gelten als hermetisch. Diesen Begriff lehnte Celan ab und bezeichnete seine Lyrik als dunkel. Ein Literaturwissenschaftler, der Auskunft geben kann, ist Klaus Reichert, Celans Lektor bei Suhrkamp in den 1960er Jahren. Er gehört zu den Letzten der Generation, die Paul Celan persönlich erlebt haben.
Ich bin wirklich der Letzte. Deswegen habe ich als Motto über die Erinnerung geschrieben, eine Zeile aus dem Gedicht, sprich auch du. Das geht dann weiter, sprich als Letzter. Sag deinen Spruch. Und das war mir dann doch zu pathetisch.
Bereits mit 17 Jahren war Klaus Reichert von Celans Lyrik fasziniert. Er entdeckte die ersten Gedichte in der Zeitschrift Texte und Zeichen, dann den Band Mohn und Gedächtnis. Über Walter Jens erhielt er die Adresse Paul Celans in Paris.
Und so habe ich nach dem Abitur, also im März 1958, ihm einen ganz langen Brief geschrieben. Ich möchte Sie besuchen, ich bin dann in Paris. Er hatte keine Gelegenheit, mir abzusagen. Ich war so schnell dann da, weil ich Gelegenheit hatte, mit Onkel und Tante nach Paris zu fahren. Und fünften Stock oben, habe geklingelt und machte auf. So. Ich merkte, ich komme nicht gelegen, weil die gerade über Ostern Besuch hatten. Naja, und dann blieb ich leider viel zu lang, weil meine Uhr ist mir nie stehen geblieben. Da ist sie stehen geblieben, was ich natürlich auch so ein bisschen symbolisch dann gesehen habe.
Der Kontakt sollte bis zu Paul Celans Lebensende anhalten und sich über einen weiteren gemeinsamen Bekannten noch vertiefen. Peter Sondy, Begründer der Komparatistik und Professor an der Berliner FU, war mit Paul Celan befreundet. Klaus Reichert war sein Student. Peter Sondy gehörte zu denjenigen, die Celans Lyrik auf achtsame Weise zu verstehen versuchten, die Paul Celan gegen Anfeindungen schützten. Claire Goll, die Witwe des Dichters Ivan Goll, beschuldigte ihn des Plagiats.
Sondy machte sehr philologisch genaue Textvergleiche und hat nachgewiesen, das kann gar nicht plagiiert sein und solche Geschichten. Ne? Und auch andere haben immer ganz klar unterschieden, auf philologische Weise, auch diese Verteidigungsschrift, die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung damals gemacht hat, da war er empört darüber. Letzten Endes wollte er eigentlich nicht diesen philologischen Vergleich, sondern er wollte in seiner Einzigartigkeit als Dichter erkannt sein.
1965 wurde Klaus Reichert Celans Lektor bei Suhrkamp. Der Dichter vertraute ihm, fürchtete aber bei Suhrkamp in einen Kontext zu kommen, in den er nicht passen könnte. Er fürchtete bestimmte Lektoren wie Karl Markus Michel vom Kursbuch, Hans Magnus Enzensberger von der Edition Suhrkamp und den Cheflektor Walter Böhlich.
Davor hatte er Angst. Nicht? Und ich habe ihm gesagt, ja, das müssen Sie verstehen. Diese Lektoren, die sind scharfe Kritiker der Bundesrepublik oder Bundesregierung, wegen der Nichtreformierung der Justiz zum Beispiel. Die alten Nazis sind noch da oder wieder da, Behörden und so weiter. Dann war gerade vor wenigen Wochen der Auschwitz-Prozess zu Ende gegangen, der eine kühne Tat von unserem Frankfurter Fritz Bauer gewesen ist. Aber die Verbrecher sind entweder freigesprochen worden oder mit winzigen Strafen durchgekommen. Nicht? Das sind Dinge, die uns empört haben. Und da waren wir politisch, wir müssen auch die Gesellschaft ändern. Und ich sagte, diese jungen Leute, wir waren ja alle junge Leute, die lesen Marx und lesen die Frühsozialisten und so weiter. Sie haben ja selber Kropotkin gelesen, wie sie schreiben, und Landauer und so weiter. Im Übrigen, das ist doch der Verlag von Benjamin und Adorno und Sondy und so weiter. Nicht? Naja, das Ende war, dass er, also gut, unter der Bedingung, dass Sie mein Lektor werden, komme ich zu Suhrkamp. Ne? Und der Abend war doch noch wunderbar. Wir haben viel über das Übersetzen uns unterhalten und was wir für den Verlag vorhaben. Wir haben ungefähr 2 Flaschen Whisky getrunken, wir 2. Ne? Und dann wollte ich ihn zu Fuß ins Hotel bringen, das war am Main, das Intercontinental. Wir sind da schwankend durch die Straßen gegangen und er hat gegrölt, international in sämtlichen Strophen und alle möglichen Revolutionslieder und Gerufe, so Straßenslogans.
Als Lektor las Klaus Reichert Celans Gedichte als erster und übernahm sie undiskutiert. Dem Dichter gerecht zu werden, war nicht leicht. Seine Texte dem Publikum zu verkaufen, auch nicht. Celans Lyrik galt in den politisierten 1960er Jahren als nicht zeitgemäß, trotz der Preise, die er erhielt. Er war nicht präsent wie Enzensberger, Weiß oder Grass. Von einem Denker wurde er allerdings sehr wohl wahrgenommen, von Adorno. Der Vertreter der berühmten Frankfurter Schule hatte 1949 davon gesprochen, dass es barbarisch sei, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben.
Das hat Adorno unter dem Eindruck der Lyrik Celans revidiert. Es war falsch, dass ich damals sagte. Er meinte, dass man einfach so ungebrochen weiter seine Nachtigallengedichte schreibt und sowas nicht, sondern dass Celan gezeigt hat, wie nach Auschwitz noch ein Gedicht möglich ist.
Adorno machte seine Wertschätzung für Paul Celan öffentlich, erinnert sich Klaus Reichert, bei einer Veranstaltung in seinem immer überfüllten Hörsaal 6.
Ich bin mit Celan in die Vorlesung gegangen von Adorno, habe Adorno vorher das gesagt, dass ich mit Celan komme. Und er hat dann extemporiert und eine kleine Rede auf Celan gehalten, was ihn sehr natürlich gefreut hat. Und als er ihn sagte, also wir haben jetzt große Ehre, den größten lebenden deutschsprachigen Dichter hier zu haben, Paul Celan, muss ich jetzt aufstehen? Sagen, ja, dann stand er auf.
Und woran sich Klaus Reichert darüber hinaus noch erinnert, können Sie nachlesen in seinem Buch Paul Celan, Erinnerungen und Briefe, erschienen im Suhrkamp Verlag. Tja, und Adorno, wir haben es gerade gehört, der spielte eine wichtige Rolle für Paul Celan, genauso wie übrigens ein anderer deutscher Denker, der Philosoph Martin Heidegger. Was den Juden Celan mit Heidegger verband, der ja von Anfang an bei den Nazis mitmarschierte, darüber sprechen wir gleich. Davor gibt's jetzt aber noch einmal den nächsten Song von Celeste, Lately.
I'm talking to you. Don't wanna give you lectures, but you've just got to move. Don't know where we went wrong, but I know hope's gone for me and for you. They used to envy you and us. I hate what we've become. Running round in circle till no air is in my lungs. Cherish what you give me, but I need to be free. All this time I'm fighting. Lately I've been tired of, lately I've been lying. Lately I've been thinking about the way to shape my life up. Lately I've been useless, lately I've been loose.
Der Freiburger Philosoph Martin Heidegger war eine wichtige geistige Bezugsgröße für Paul Celan. Mit Martin Heidegger verband ihn die Leidenschaft zu Friedrich Hölderlin, zur Kraft der Dichtung. Im Mai 1967 besuchte Paul Celan Martin Heidegger in dessen Philosophenhütte in Tottnauberg im Schwarzwald. Und das war durchaus brisant, denn der jüdische Holocaust-Überlebende Paul Celan auf der einen, der Philosoph Martin Heidegger auf der anderen Seite, der den Nazis zugejubelt hatte und sich auch später nie öffentlich vom Nationalsozialismus distanzierte. Was brachte die beiden zusammen? Worüber sprachen sie? Das Treffen wurde je nach Deutung als Wallfahrt, als Gipfeltreffen, manchmal aber auch als Höllenfahrt beschrieben und ist bis heute ein heiß diskutiertes Thema, vor allem auch deswegen, weil Heidegger und Celan selbst kaum etwas davon erzählt haben. Da ist es fast logisch, dass jetzt zum 50. Todestag von Paul Celan ein neuer Titel erschienen ist. Tottnauberg, die Geschichte von Paul Celan, Martin Heidegger und ihrer unmöglichen Begegnung, von dem Schweizer Journalisten und Schriftsteller Hans-Peter Kunisch. Frank Hertwig, SWR2 Literaturchef, ist jetzt noch einmal bei mir. Frank, müsste es nicht eigentlich auch heißen, die Geschichte eines unmöglichen Buches? Oder hast du irgendetwas Neues über die Treffen der beiden Geistesgrößen erfahren? Hat Hans-Peter Kunisch irgendwelche Geheimquellen angezapft?
Nein, das hat er nicht. Also er hat sicher im guten Sinne gesammelt. Es gibt einen Aspekt, den fand ich relativ neu. Da geht es um die psychiatrischen Aufenthalte von Paul Celan. Das ist schon sehr anrührend, was man da erfährt. Aber sonst, es geht ja um drei Begegnungen. Es gibt die berühmte erste Begegnung 1967. Und diese berühmte erste Begegnung hat natürlich ein Gedicht hervorgebracht. Das heißt Todtnauberg, geschrieben am 1. August 1967 in Frankfurt. Danach gab es noch zwei weitere. 1968 und 1970. Da gab es auch nochmal literarische Verarbeitung. Aber die erste steht im Zentrum und es gibt einfach, sage ich mal, eine Quellenlage, die kennt man jetzt seit Jahren. Es gibt unser Kollege Stefan Krass hat vor vielen Jahren mal Briefe veröffentlicht, die sind sehr wichtig. Dann gibt es die Erinnerungen von Gerhard Baumann. Gerhard Baumann ist der Germanist in Freiburg, der Celan nach Freiburg geholt hat und ihn auch mit Martin Heidegger zusammengebracht hat. Der hat Erinnerungen geschrieben, hat dummerweise aber war bei der entscheidenden Fahrt nicht dabei. Er hat ein sehr gutes Gedächtnis, wissen wir jetzt leider nicht. Und das andere ist, es gab damals den Assistenten von Gerhard Neumann, ein Professor, bei dem ich auch noch studiert habe in Freiburg, und der hat in einer sehr, sehr komplizierten, fast verstellten Art auch nochmal darüber geschrieben, über diese Begegnung. Und dann gibt es jetzt Briefe seit einer gewissen Zeit von Baumann wiederum an Celan. Also das meiste ist da schon da, was wir wissen müssen.
Da hat Kunisch dir keine neuen Erkenntnisse geliefert, was die beiden wirklich zusammenbrachte.
Es gibt verschiedene Interpretationen, also durch dieses Gedicht, was ja immer so ein bisschen die Basis ist. Es gibt eine von einem französischen Hermeneuten, Jean Bollack, der hat immer gesagt, Celan wollte Heidegger vor ein Gericht zwingen. Es gab Gadamer, Heidegger-Schüler, der sagte, es war eine Wallfahrt von Celan zu Heidegger, aber faktisch ist es natürlich, es geht im Endeffekt darum, und das erzählt dieses Gedicht auch, Heidegger war Nazi, das wissen wir. Heute wissen wir noch mehr, wie lange er Antisemit war, also dass der Antisemitismus doch eine größere Rolle in seinem Leben gespielt hat. Und wir wissen auf der anderen Seite, dass Paul Celan unglaublich kritisch war, wenn es um die Vergangenheit von Deutschen ging und gerade von Heidegger. Er wusste ja um die Rektoratsrede, er wusste darum, dass er bei den Nazis mitgemacht hatte. Aber auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das große Rätsel, und darum wird dieses Thema uns auch nicht irgendwie verlassen. Es gibt ein anderes Buch von Helmut Böttiger aus diesem Frühjahr, Celans Zerrissenheit, geht auch um die gleiche Frage, wie konnte der Celan dann doch mit diesem Heidegger zu tun haben wollen. Und man muss sagen, Celan hat sich bei Heidegger extrem gut ausgekannt, er kannte das Werk, er kannte aber auch die schwierigen Schriften, Einführungen, also auch politischen, komplizierten Schriften wie Einführung in die Metaphysik, wo auch nochmal ein Lob des Nationalsozialismus drinsteht.
Klaus Reichert, Entschuldigung, dass ich unterbreche, hat sich auch daran erinnert, bei seinem ersten Besuch im Pariser Appartement von Celan etliche Heidegger-Bücher in seinem Regal gesehen zu haben.
Absolut, und schlimmerweise hat Klaus Reichert, das ist, spürt man in seinem Buch, es gibt ein großes Versäumnis. Er war nämlich nach dem Freiburg-Aufenthalt in Freiburg und Celan sagte zu Reichert, wir müssen über Heidegger reden. Und dann hat Reichert als Adorno-Schüler oder Adorno-Mensch und Frankfurter natürlich darauf verzichtet. Und heute bereut er das natürlich sehr, weil wir dann fast aus erster Hand noch Informationen bekommen hätten. Aber das große Rätsel heißt halt wirklich immer, warum kann Celan bei Heidegger so großzügig sein? Und ich glaube, dass diese Beziehung gescheitert ist. Das erzählt das Gedicht auch. Das Gedicht hofft ja auf eines Denken kommendes Wort und es ist nie gekommen. Also es ist sicher eine gescheiterte Beziehung, aber Celan wollte diese Beziehung haben.
Wenn wir noch einmal auf das Buch von Hans-Peter Kunisch schauen, dem geht es ganz offenbar auch nicht allein um die Treffen von Paul Celan und Martin Heidegger. Allein ein Blick ins Inhaltsverzeichnis verrät das möglicherweise. Da wird ein weiter Bogen gespannt von Paul Celan, seiner Beziehung zu Ingeborg Bachmann. Es geht um Theodor Adorno, um Herbert Marcuse, den Theologen Martin Buber und so weiter und so fort. Eine Bandbreite deutscher Denker und Diskussionen in der Nachkriegszeit. Also der Autor will da ganz offensichtlich sehr viel. Hattest du auch als Leser viel davon?
Also wie gesagt, das breit aufstellen finde ich eigentlich gut, weil wir dann über Gerhard Baumann was erfahren, wir erfahren über Marcuse was, Ingeborg Bachmann, und alles hat im weitesten Sinne mit dieser Zählern-Heidegger-Geschichte zu tun. Das große Problem dieses Buches liegt eigentlich in der Literarisierung und in dem Stil und in der Personalisierung. Das heißt, Kunisch versucht sozusagen aus der Heidegger-Perspektive zu denken. Kunisch versucht aus der Zählern-Perspektive zu schreiben. Und das geht natürlich echt total schief. Das finde ich das Problem. Also wenn er einfach als Journalist die Sachen gesammelt hätte, gedeutet hätte, auch da ist, finde ich, eher defizitär, was er zu Todtnau Berg, zu dem Gedicht sagt, sich darauf konzentriert hätte, hätte es sicher ein gutes Buch werden können. Und so muss man sich, also ich habe die ersten 50, 100 Seiten einfach immer gedacht, das kann er doch nicht machen. Zählern liegt in seinem Zimmer, sinniert über dieses und jenes. Und weil man es ja doch nicht weiß, gibt es dann irgendwie ein Geraune und Frage. Also an der Seite ist dieses Buch leider total gescheitert.
Dann doch eher ein Roman.
Hätte er tun sollen, aber das hätte ich auch nicht lesen wollen.
Jetzt hast du zu diesem Zählern-Todestag etliche Bücher von Zählern gelesen. Wir haben einige dieser Neuerscheinungen besprochen. Gibt es denn unterm Strich für dich Titel, die herausstechen? Reichert und Böttiger hattest du zum Beispiel auch gerade angesprochen.
Also ich würde, Klaus Reichardt ist sicher der skrupulöseste Exeget, der hat auch Aufsätze zu Zählern geschrieben, diesen erste Sahne, das ist wirklich so mit das Beste, das ist State of the Art. Er ist schon sehr gut, ich mag Helmut Böttiger immer, weil er sehr stofflich arbeitet, weil er wirklich versucht, die Realien in diesen Gedichten zu finden. Bei ihm ist die Schwäche jetzt bei seinem Buch Zählerns Zerrissenheit, dass er die Rechten, die eben Zählern interessiert haben, nicht gut kennt. Also das ist einfach nicht sein Schwerpunkt. Er ist viel stärker bei der Gruppe 47. Das ist ein bisschen defizitär. Kunisch und Spar würde ich, also ganz ehrlich, ich habe mir jetzt gerade die Neuausgabe gekauft, der Paul Zählern, die Gedichte, neue kommentierte Ausgabe, die kostet 78 Euro. Ich würde, glaube ich, alles Geld zusammenlegen und eher mehr die kaufen.
Also lieber doch beim Original bleiben.
Beim Original.
Vielen Dank, Frank Hertwig, Leiter der SWR2 Literaturredaktion. Und jetzt hier noch einmal der Vollständigkeit halber die beiden Titel. Todtnau Berg, die Geschichte von Paul Zählern, Martin Heidegger und ihrer unmöglichen Begegnung von Hans-Peter Kunisch, Deutscher Taschenbuchverlag. Und Zählerns Zerrissenheit, ein jüdischer Dichter und der deutsche Geist von Helmut Böttiger. Erschienen ist das Buch bei Galliani Berlin.
I tried for you. Trying to see through all smoke and it was the moon. What could I do? I touch your head to pour your thoughts into my hand, but now I
das SWR2 Lesenswert Magazin. Und da haben wir uns gerade sehr ausführlich mit den neuen Titeln rund um das Paul-Celan-Jubiläumsjahr beschäftigt. Es ging da sehr viel jetzt um Celans Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Dabei soll aber nicht der Eindruck entstehen, Paul-Celans Gedichte hätten allein den Holocaust zum Thema. Zum Abschluss dieses Schwerpunkts gibt es deshalb nochmal ein ganz anderes, ja fast schon ein sinnliches Gedicht. Der Titel scheint auch ziemlich aktuell, Corona. Um das Virus geht's aber natürlich nicht, sondern um die Liebe. Der Dichter liest selbst.
Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag. Im Traum wird geschlafen. Der Mund redet wahr. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an. Wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster. Sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zum Blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit.
Und wer nicht nur mehr von und über Celan lesen, sondern auch hören möchte, dem empfehle ich jetzt noch das SWR 2 Lesenswert Feature zu Paul Celan am Dienstag, 21. April um 22.03 Uhr in SWR 2. Sein Schraubenunternehmen mit Hauptsitz im baden-württembergischen Künzelsau ist legendär. Nach der Forbes-Liste gehörte Reinhold Würth 2018 zu den 10 reichsten Deutschen. Jetzt hat der Schriftsteller und Weltreisende Helge Timmerberg eine Biografie über den Unternehmer geschrieben. Sandra Hoffmann hat das Buch für uns gelesen und hätte dabei gut und gerne auf ein paar Seiten verzichtet.
Sagen wir es gleich mal so. Wenn alles auf Seite 129 beginnen würde, könnten wir ein schönes Buch lesen. Über Helge Timmerbergs verehrenden Blick auf einen elffachen Milliardär, dessen Produkte bestimmt in mindestens einem Gegenstand stecken, den wir besitzen. Es geht um Reinhold Würth, den Herrn der Schrauben. Stammsitz seines Unternehmens, das heute eine seiner Töchter führt, ist Künzelsau in Baden-Württemberg. Dependancen gibt es auf der ganzen Welt. Etwa 78.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für die Firma. Wenn alle das Buch oder wie es im Text heißt, die finale Biografie des Patriarchen bekommen, wird das Ding ein veritabler Bestseller. Aber nochmals von vorne oder von Seite 129 an, weil das eine der allerschönsten Stellen im Buch ist. Thema Berg, Autor und Reisender, kommt im Auftrag einer Wirtschaftszeitschrift für ein Interview zu Reinhold Wirth und ist, außer dass er diesen Mann, 84 Jahre alt, sofort sehr mag, etwas überfordert mit der Sache, denn Wirtschaft ist nicht sein Ding.
Deshalb gebe ich alles zu. Ich bin kein Wirtschaftsjournalist. Und Journalist bin ich seit geraumer Zeit eigentlich auch nicht mehr. Ich schreibe Reisebücher. Und warum man ausgerechnet mich zu ihm geschickt hat, weiß ich auch nicht. Dieses Geständnis gipfelt in dem Geständnis, dass ich im Grunde nur eines von ihm weiß, nämlich, dass er superreich ist. Zu dieser stark reduzierten Thematik habe ich drei Fragen parat. Eine religiöse, eine psychologische und eine soziale.
Diesem Geständnis und dem Interview, das kurze Zeit später erscheint, folgt Reinhold Wirths Anfrage an Timmerberg, ob er sein Biograf werden möchte. Und fortan ist Timmerberg auf allerlei Reisen und Events mit Reinhold Wirth, seiner Frau Carmen, dem Unternehmen und der Familie dabei. Man liest eine Art Doppelporträt, der Schraubenkönig im Spiegel Timmerbergs und auch ein bisschen andersherum. Das ist reizvoll, ergiebig, lebendig. Er ist so präzise, dass man sich sehr genau vorstellen kann, wer dieser Herr der Schrauben ist, wie sein Herz tickt, wie sein Unternehmen, wer seine Frau ist und wie es aussieht dort, wo sie leben, in den Häusern, den Schlössern, auf der Yacht. Und alles ist so sympathisch, dass man diesen Mann und seine Familie, auch seine Kunstwerke, die man teilweise in allerlei Museen betrachten kann, kennenlernen möchte, sogar unbedingt. Davor aber gibt es auch noch 128 Seiten Text. Auch die hat Timmerberg geschrieben. Während man diese liest, stellt man sich einen netten alten Mann vor, der seine Jugend erzählt. Den 14-Jährigen, der vom Vater von der Schule genommen wurde, damit er ins Unternehmen einsteigt. Den 18-Jährigen, der seinen ersten Nadelstreifenanzug bekommt, die erste Krawatte. Den 19-Jährigen, der sich bei einem Kirchenkonzert in Friedrichshafen in eine junge Frau verliebt, die er erobert und innerhalb eines Jahres heiratet. Und wie dieser Mann nach einem intensiv geführten Leben auch noch das Glück findet, in der ersten deutschen Professur für Entrepreneurship an der Universität Karlsruhe und deshalb mit Herr Professor angesprochen wird. Man stellt sich einen feinen Opa mit schimmernden Cäsarlocken vor, der Wörter wie bumsvoll und manches, was ihm wichtig ist, zweimal sagt, wie etwa die Sache mit dem konservativen Dresscode in der Firma. Und ist später im direkt erzählten zweiten Teil des Buches froh, wenn man merkt, der ist aber gar nicht so. Bis dahin aber denkt man, man befindet sich in einer ziemlich biederen Firmenchronologie aus den, sagen wir, 60er Jahren, geschrieben als Hinterlassenschaft für den Mitarbeiterstab und die Enkel, in der mitunter Autos und Flugzeuge eine große Rolle spielen. Was dann zum Beispiel so klingt.
Die Cessna F-172E war der VW-Käfer über den Wolken. Genauso einfach konstruiert, genauso robust, genauso unbequem, aber doppelt so schnell, was die Höchstgeschwindigkeit angeht. Außerdem ist der Himmel grundsätzlich schneller als die Straße. Keine Ampeln, keine Kreuzungen, keine heruntergelassenen Bahnschranken, keine Baustellen, keine Staus. Nicht einmal Sonntagsfahrer bremsten Reinhold Wirth jetzt noch aus. Die Schnellen fressen die Langsamen.
Dass da gelacht wird bei der Premiere im Unternehmen, klar. Dass das nicht als große Sachbuchliteratur bezeichnet werden kann, auch logisch.
Helge Timmerberg, Reinhold Wirth, der Herr der Schrauben, erschienen im Piper Verlag.
Maybe I care, maybe you don't. Maybe I'll let go, maybe you won't. Could there be two of us? Could there be two? Maybe I'm lonely. Maybe I'm an echo, I may be a ghost. Could there be
there's nothing new, babe. We try how to change, but it's still the same. Maybe I'm off all the sun. Maybe I'm off all the sun. Oh, I'm nothing like you. Oh, I'm nothing like you. Maybe I'm off all the sun. Could have been anyone. Oh, I'm nothing like you. No, I'm nothing like you. Maybe I'm right. Maybe you're wrong. Maybe you'll say I am. Maybe you'll say no. Could there be two of us? Could there be two of us?
Celeste mit Father Son im SWR 2 Lesenswert Magazin. Die junge Sängerin steht mit ihren 25 Jahren noch am Anfang ihrer Karriere, aber der Musiker, um den es jetzt geht, der hat sie bewusst oder unbewusst, würde ich mal vermuten, sicher auch geprägt. Mit 26 Studioalben, mehr als 140 Millionen verkauften Tonträgern und gefühlt bei jedem Album irgendwie eine andere Identität, ein neuer, leicht veränderter Musikstil. David Bowie hat Maßstäbe gesetzt in der Musik, aber auch als Produzent und als Schauspieler. Und er ist einer, über den entsprechend viel geschrieben worden ist. So ein Comic aber, das kann ich gleich schon sagen, vermutlich noch nicht. Die Pop-Art-Ikone Michael Allred setzt David Bowies schrille Karriere ins Bild. Geschrieben hat die Story der Autor Steve Horton. Bowie, Sternenstaub, Strahlenkanonen und Tagträume heißt die Comic-Biografie. Unser Buch der Woche, Andrea Heinze hat es gelesen. David Bowies Karriere ist so vielseitig, so abwechslungsreich, Andrea. Für sein Leben bräuchte man ja eigentlich vermutlich eine ganze Reihe. Worauf konzentrieren sich Michael Allred und Stephen Horton denn? Welche Biografie erzählen sie uns?
Na, die nehmen die Jahre von den absoluten Anfängen als Musiker zu Beginn der 60er Jahre ins Visier, als Bowie noch unter seinem Geburtsnamen David Jones mit ganz unterschiedlichen Bands durch London tingelte und eher so konventionelle Musik gemacht hat. Das ist trotzdem eine sehr interessante Zeit, weil er damals schon viele Weggefährten getroffen hat, die ihn über wirklich weite Strecken begleiten und die sich dann auch gegenseitig beeinflussen. Also Mark Bolan zum Beispiel, der mit der Band T-Rex den Glamrock erfunden hat, zu dessen Vertretern David Bowie ja auch gehörte. Und auf dem Kensington-Markt in London hat er zum Beispiel seine ganzen Bühnenoutfits bei einem Farouk Bulsara eingekauft, der später als Freddie Mercury groß, ja, genau.
Das ist der Loriot-Effekt hier, wenn wir so viele Namen aufnehmen.
Ja, Lord Heathcote Fortet. Genau. Also, der später dann als Freddie Mercury groß rauskommt und mit dessen Band Queen hat David Bowie dann den Song Under Pressure aufgenommen, wirklich Jahre später. Und der Comic endet dann mit dem Konzeptalbum Diamond Dogs, das im Jahr 1974 rausgekommen ist, also als die Karriere von David Bowie so ihren wirklich ersten richtig großen Höhepunkt hatte. Und damals hat sich schon rauskristallisiert, was ihn als Künstler eigentlich so erfolgreich gemacht hat, nämlich, dass er musikalisch immer wieder neue Wege einschlägt, seine wirklich schillernde Bühnenpräsenz und was irgendwie mit beidem auch zusammenhängt, dass er sich so für jeden Stil neue Identitäten ausdenkt. Zum Beispiel eben den Ziggy Stardust, das ist dieser Bowie mit der roten Strubbelfrisur, die mit dem Album Diamond Dogs dann aber auch endgültig abgelegt wird.
Jetzt werden vor allem David Bowie-Fans wahrscheinlich besonders gut hinhören und sich fragen, gibt es denn etwas Neues, was die Comic-Biografie erzählt?
Ja, ich glaube, was den Comic wirklich einzigartig macht, das ist der Blickwinkel, aus dem er erzählt wird. Und das ist nämlich genau so eine Fanperspektive. Allred und Horton sind erklärte Bowie-Fans und manchmal lässt das manches auch so ein bisschen glatt wirken. Also zum Beispiel, wenn Bowie fremd geht, dann werden die zwei Frauen kurzerhand Freundinnen. Man glaubt's kaum. Oder wenn er nach dem Album Hunky Dory aus dem Jahr 1971 so eine neue Inspiration braucht, dann taucht plötzlich die Freundin seines Gitarristen auf und verpasst ihm genau den richtigen Haarschnitt für die Ziggy Stardust-Identität. Und dann geht's auch mit der Musik wieder. Also das ist gerade manchmal so ein bisschen fragwürdig, aber auf der anderen Seite ist diese Fanperspektive auch die Grundlage dafür, dass Allred und Horton wirklich unglaublich kenntnisreich erzählen können, zumal beide auch Popkulturexperten sind. Also das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie der Frage, warum eine von Bowies Pupillen dauerhaft geweitet ist, nämlich wegen einer Schlägerei um eine Frau, als er noch ganz jung war. Und es geht bis zu den feinsten Verflechtungen des Popgeschäfts, wenn sie zeigen, wie sich so die einzelnen Musiker und Produzenten beeinflusst haben und welchen Anteil David Bowie auch an den Karrieren der anderen Musiker hatte.
Jetzt hast du schon gesagt, diese Fanperspektive ist das Besondere. Gleichzeitig birgt es vielleicht auch eine gewisse Gefahr. Das andere Besondere ist ja, dass es eben nicht in Anführungszeichen nur eine geschriebene Biografie ist, sondern eben ein Comic. Welche Rolle spielt es denn, dass wir David Bowies Karriere hier eben nicht nur lesen, sondern in den Bildern von Michael Arred wirklich anschauen können?
Einen essentiellen, weil Michael Arred den David Bowie unheimlich gut zeichnet. Also das ist wirklich egal, welche Identität der gerade annimmt oder ob er noch ganz jung und auf der Suche nach seinem Stil ist. Der ist immer wirklich eindeutig als David Bowie erkennbar. Das ist wirklich großartig. Und das gilt übrigens auch für die ganzen anderen Stars, die da auftauchen. Also von Elton John über Iggy Pop bis zu Lou Reed. Und weil so dieser ganze Comic auch noch in knalligen Farben gehalten ist, hat man beim Lesen dann auch tatsächlich das Gefühl, man ist so beim Entstehen dieser Popkultur dabei.
Das heißt, das Ganze ist auch gespickt mit einer gehörigen Portion popkulturellen Zitaten?
Ja, und zwar nicht nur popkulturelle Zitate, sondern eigentlich Zitate aus der ganzen Kulturgeschichte. Also sogar das Abendmahl von Leonardo da Vinci wird zitiert, nämlich als David Bowie seinen Bandmitgliedern gerade das Konzept für die neue Platte The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars erklärt. Die Platte, mit der er wirklich seinen absoluten Durchbruch hatte, da sitzt er dann wirklich so wie Jesus mit seinen Jüngern am Tisch. Und an anderer Stelle fliegt Bowie wie so ein Knochen aus Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum durchs Bild. Ein Film, der ihn wirklich sehr inspiriert hat. Und natürlich werden immer wieder die unterschiedlichsten Posen von David Bowie zitiert. Und allein dadurch vermittelt dieser Comic so eine ungeheure Lust am Neuen, am Experimentieren und an der Musik. Und es ist ungeheuer rasant erzählt. Also auch dadurch wirkt es wie oft diese Musikfilme, die damals gedreht wurden, so zwischen der Dokumentation vom Monterey Pop Festival bis zu dem Beatles-Film Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Also für mich ist dieser Bowie-Comic von Michael Arred und Steve Horton wirklich so ein Fest der Popkultur des 20. Jahrhunderts.
Vom Jesus-Jünger bis zum Kubrick-Knochen. Bowie, Sternenstaub, Strahlenkanonen und Tagträume von Michael Arred und Steve Horton. Neu erschienen im Crosscult Verlag Ludwigsburg. 160 Seiten, bunte Bilderwelt, kosten 35 Euro. Unser Buch der Woche und von dir, Andrea, auch eine klare Leseempfehlung, höre ich daraus, oder?
Unbedingt, ja. Und es macht auch Spaß, sich dann die Musik mal wieder anzuhören.
Ja, und den Vorschlag von Andrea Heinze greife ich gerne auf. Zum Abschluss hören wir jetzt einen Song von David Bowie. Die ganz großen Hits habe ich mir jetzt aber bewusst verkniffen. Hier seine Interpretation von Wild is the Wind von 1976.
Give me more.
Das war das SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Titel und Themen aus der heutigen Sendung finden Sie natürlich auch auf swr2.de und im Lesenswert Podcast. Hier folgt jetzt gleich SWR 2 aktuell mit den Nachrichten und danach der dritte Teil des Hörspiels Licht im August von William Faulkner. Am Mikrofon war Lukas Mayer-Blankenburg. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und eine anregende Lesewoche.
Your life itself.